Science Managers for Future – Gespräche für ein nachhaltiges Hochschulsystem. Ich bin Ute Simanski und heute spreche ich mit Dr. Ulrike Kuch, Vizepräsidentin für gesellschaftliche Transformation an der Bauhaus-Uni in Weimar. Hallo liebe Ulrike und herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo.
Hallo Ute, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ich freue mich wirklich sehr, dass das heute klappt. Und ja, wir beide haben uns das letzte Mal gesehen in Freiburg, war es, bei der Tagung des Netzwerk Wissenschaftsmanagement. Mhm. Und da haben wir uns auch kennengelernt und erinnere mich sehr gut, dass ich direkt ganz neugierig war, als ich von deinem spannenden Titel erfahren habe. Vizepräsidentin für gesellschaftliche Transformation. Wow. Und dann dachte ich natürlich, das passt ja perfekt in diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass du keine Sekunde gezögert hast, um ja zu sagen, dass wir eine Podcast-Folge aufnehmen können. Super. Bevor wir dazu kommen, was du mit dieser spannenden Funktion machst, möchte ich gerne meine kleine Tradition hier fortsetzen. Sag doch mal, Ulrike, von wo bist du gerade zugeschaltet? Und wenn du aus deinem Fenster blickst, wo auch immer du bist, was siehst du denn gerade so?
Ja, ich bin in Weimar, in meinem VizepräsidentInnenbüro, das ich mir mit meinem anderen Vizepräsidenten übrigens teile, mit gutem Beispiel vorangehen und hier Desksharing mache. Wenn ich rausschaue, dann schaue ich auf den Campus tatsächlich. Das Büro ist im Hauptgebäude der Bauhaus-Universität. Wer das kennt, das ist so ein Van de Velde-Bau von 1910. Und ich schaue auf das Haus der Studierenden, die sogenannte M18, Marienstraße 18. Da wird gerade gebaut. Die haben ein Café und es wird ganz neu eingerichtet. Und da sehe ich jetzt lauter Werkzeuge und Materialien und Studierende, die Poster aufhängen, sehe ich auch gerade. Ja, sehr schöner Blick übrigens. Ich mag das sehr. Man ist immer dicht dran am Geschehen, aber selber hinter der Fensterscheibe ist es ganz gut.
Das klingt wirklich schön. Ich habe gerade so das Stichwort wie ein Wimmelbild auf Hochschulleben live. Ja. Ja, vielen Dank. Ich sitze wie immer in meinem Pop-up-Podcast-Studio in Köln-Ehrenfeld und gucke in ein grünes Umfeld draußen, einen kleinen Mini-Stadtgarten. Ja, ist auch ganz schön. Ja, Ulrike, sag mal, Vizepräsidentin für gesellschaftliche Transformation. Was bedeutet das? Was machst du? Was ist dein Auftrag?
Ja, das ist tatsächlich auch ziemlich speziell. Also soweit ich das rausfinden konnte, gibt es keinen anderen Vizepräsidenten, keine andere Vizepräsidentin, die diese Denomination hat in Deutschland. Und ausgedacht hat sich das eigentlich unser Präsident, der seit einem Jahr in etwa Präsident der Bauhaus-Universität Weimar ist und der sich gewünscht hat, dass er in seinem Präsidium, also in dem, dass er sich ja selber ganz neu zusammenstellen konnte, weil die Amtszeiten auch der anderen Vizes ausgelaufen sind, dass er es schafft, eben die verschiedenen Themen, die ihm wichtig sind, einer Person zuzuordnen. Also das heißt, gesellschaftliche Transformation beschreibt eben Veränderungsprozesse, die die gesamte Gesellschaft betreffen. Also nicht nur einzelne Teile, nicht nur eine bestimmte Gruppe, sondern eben durchgehend sozusagen. Das sind ganz aktuell ist das vor allem zum Beispiel die Klimakrise, die eben uns alle ja sogar in einer globalen Gesellschaft betrifft. Da geht es aber auch um Demokratie, es geht auch um die schwindende Akzeptanz der Wissenschaft. Das sind alles Themen, die auf meinem Schreibtisch liegen. Ich bin für den Transfer zuständig, also insgesamt eigentlich für den Austausch der Universität mit einer wie auch immer zu definierenden Gesellschaft, wie wir das machen, wie können wir Wissenschaftskommunikation betreiben, was sind da Formate, die sich anbieten. Und natürlich gehört ganz zentral dazu auch die Frage der Nachhaltigkeit. Und wie können wir als Universität nachhaltig werden, ist eines der Themen, an dem ich arbeiten darf. Mhm. Ja, und das ist sozusagen das, was ich auch seit Juni, bin ich Vizepräsidentin, umsetze und versuche ins Werk zu setzen.
Mhm. Ja, ich dachte auch, Also ich habe auch nochmal geschaut und dieses gesellschaftliche Transformation, da habe ich auch niemanden gefunden außer dir. Das ist wirklich wunderbar speziell. Und ich dachte, das ist ja eins der Themen, die mich auch sehr interessieren, welche ganz individuellen Wege gehen Hochschulen? Und ich dachte, wie gut das zu dieser besonderen Uni, der Bauhaus-Uni Weimar, passt, die ja von Anfang an seit ihrer Gründung, die, dachte ich, sowas wie gesellschaftlichen Wandel vorantreiben, Veränderung, Wandel in die Gesellschaft bringen. Das ist, scheint mir doch so der, einer der Gründungsgedanken zu sein. Und wie passend, dass es, ja, dass es diese Bezeichnung für dein Amt gibt. Und ich habe dich jetzt so verstanden, vom Zuschnitt her ist es ähnlich wie die VizepräsidentInnen, ProrektorInnen für Nachhaltigkeit. Und Transformation ist bei dir eben nochmal speziell und ausdrücklich benannt.
Genau, und der, also Transfer ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema auch. Wobei wir das eben, also im Gegensatz dazu, dass das ja oft sehr eng auf die Forschung zugeschnitten wird, verstehen wir das eben breiter. Also bei uns geht es beim Transfer nicht nur darum, Forschungserkenntnisse wieder in die Wirtschaft zu spielen, sondern es ist eben dieser weite Begriff. Das ist vielleicht vielen Zuhörerinnen auch klar, aber ich glaube, es ist schon immer wichtig, das nochmal herauszustellen, weil das schon auch ein bisschen speziell ist, bei dem, wie wir das angehen. Deswegen ist es eben so, dass wir zwar auch einen Vizepräsidenten für Forschung und Projekte, heißt er bei uns, haben, dass aber eben dieser Bereich mir noch zugeordnet ist. Mhm. Und tatsächlich, was die historische Komponente angeht, das hast du total gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Das, was das Bauhaus wollte als Schule, so die Welt ein bisschen besser machen, quasi mit durch Kunst, durch Technik, durch wilde Ideen. Das ist auch was, was wir versuchen wieder aufzugreifen heute, mit in der Gegenwart natürlich, mit unseren Ideen, mit neuen Technologien und in der Verknüpfung auch von Geisteswissenschaft mit Ingenieurwissenschaften, Sozialwissenschaften. Das zeichnet die Bauhaus-Uni aus. Wir sind ja eine kleine Uni, aber das ist tatsächlich was, wo wir ganz gut anknüpfen können und das auch in gewisser Weise müssen, wenn wir uns auch so nennen.
Ja, ja, vielleicht noch mal kurz, um alle zu informieren und alle abzuholen, wollte ich sagen. Genau, ihr habt 4 Fakultäten, richtig? Architektur, Bau, Ingenieurwesen, Kunst und Gestaltung. Und da habe ich auch das Stichwort Kunst im öffentlichen Raum gefunden, wo ich dachte, ah ja, das passt ja auch so gut. Ihr geht in den Raum, in die Gesellschaft. Und die 4. Fakultät ist Medien. Also ein besonderer Zuschnitt, eine kleine, feine, zugeschnittene Uni.
Ja, das stimmt. Wobei, vielleicht eine Sache finde ich dabei noch ganz spannend. Die Fakultäten heißen genau genommen Architektur und Urbanistik. Das ist deshalb wichtig, weil die Urbanisten natürlich ein Selbstbewusstsein haben und die andere heißt Kunst und Gestaltung. Auch das, da legen sie großen Wert drauf. Und seit neuestem heißt unsere Fakultät Bauingenieurwesen, also genau genommen seit vorletzten Mittwoch, heißt Bau- und Umweltingenieurwissenschaften. Und das ist eigentlich ein schöner Hinweis darauf, wo es auch hingehen kann, wenn eine Fakultät, die 70 Jahre alt ist, sich entscheidet, eben von ihrem sehr traditionsreichen Namen Bauingenieurwesen zu Bau- und Umweltingenieurwissenschaften zu wechseln.
Wow.
Vielleicht das nur als Ergänzung noch dazu.
Ja, vielen Dank für diese ganz wichtige Ergänzung und das habe ich mir jetzt auch direkt notiert. Lass uns da gleich gerne nochmal drauf zurückkommen, was das jetzt ganz konkret an dem Beispiel dieser Fakultät auch bedeuten könnte. Mich interessiert noch brennend, wie bist du zu diesem Job gekommen? Wie wird man Vizepräsidentin für gesellschaftliche Transformation?
Auch das ist so ein bisschen unkonventioneller Weg, da sind wir nur die Spezialisten für hier. Der Präsident hat sich entschieden, diese Stellen, die VizepräsidentInnen-Stellen, auszuschreiben tatsächlich. Also er hat quasi eine Stellenausschreibung veröffentlicht und hat alle ProfessorInnen, aber eben auch die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen und künstlerischen MitarbeiterInnen aufgefordert, die daran Interesse haben, sich zu bewerben. Und tatsächlich habe ich das gemacht. Das ist jetzt auch nicht so wirklich vom Himmel gefallen. Also ich war schon einige Jahre Senatorin. Ich habe in verschiedenen Ausschüssen mitgearbeitet, den AGs zur Entwicklung der Universität. Ich habe auch ein Institut geleitet an der Bauhaus-Universität. Und ja, tatsächlich habe ich mich dann beworben und nach diversen Auswahlgesprächen, die der Präsident mit allen geführt hat, habe ich dann den Job bekommen, sozusagen, was schon was Besonderes ist, weil ich eben keine Professorin bin, sondern wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und unser Präsidium ist auch in dieser Hinsicht divers aufgestellt. Also wir sind eben zu sechs, der Kanzler und der Präsident und die drei Vizepräsidentinnen, also zu fünf im Präsidium genau, eine Referentin gibt es noch. Und die Vizepräsidentin sind zwei wissenschaftliche Mitarbeiter und ein Professor. Also das ist auch ziemlich speziell, glaube ich.
Was hat dich gereizt davon, ganz unabhängig, dass ich das so gut verstehen kann, dass es sehr reizvoll ist, in dieses wichtige gestaltende Gremium einzutreten und eine Uni, die einem am Herzen liegt, wo man gerne ist, eben mitgestalten zu können? Und du sagtest, du bist sehr Gremien erfahren. Was hat dich an dieser speziellen Aufgabe gereizt?
Also das Lustige ist, dass ich zuerst, als ich die Ausschreibung gelesen habe, so ein bisschen Respekt hatte. Denn auch ich habe den Begriff Transfer bis dahin so verstanden, dass es einfach eine sehr enge Verknüpfung mit der Wirtschaft darstellt. Und habe deshalb gedacht, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das kann. Denn ich bin eigentlich von der Ausbildung her Architektur, also ich habe Architektur studiert und dann noch eine medienwissenschaftliche Promotion, aber ich bin eigentlich Architekturtheoretikerin, also ich habe keine besonders enge Verbindung zu ökonomischen Verwertungsvorgängen. Aber tatsächlich ist es im Gespräch mit dem Präsidenten, als er dann nochmal erklärt hat, wie er sich das vorstellt, da würde ich sagen, habe ich eigentlich Feuer gefangen, weil ich dachte, ja, gerade dieses Feld, also den Austausch mit der Gesellschaft, die Frage, warum forschen wir eigentlich und für wen, warum sollte der gemeine Mann, die gemeine Frau auf der Straße dafür Steuern bezahlen und wie können wir eigentlich auch Impulse wieder aufnehmen, das finde ich einen wichtigen Aspekt, das interessiert mich sehr. Und diese Frage der Nachhaltigkeit, die kann man ja, also wie soll man sagen, ist ja so allgegenwärtig, dass es ohnehin ein Anliegen ist, wo ich große Lust hatte, dabei zu sein und daran mitzuwirken. Und dieses Gesamtgefüge war eigentlich was, wo ich dachte, ja, das finde ich extrem reizvoll. Auch natürlich eben mit einem neuen Präsidenten, der mit unkonventionellen Ideen nach Weimar kommt und hier aktiv wird mit neuen KollegInnen. Das fand ich tatsächlich in diesem Gesamtgefüge sehr spannend und reizvoll.
Jetzt haben wir den Präsidenten so oft genannt, Peter Benz, der vorher, bevor er nach Weimar kam, in Hongkong war, richtig? Einfach um den Namen jetzt auch nochmal zu nennen. Sonst sprechen wir nur von der Präsident. Ja, sehr spannend. Weißt du, wie das bei euch in Weimar war? Gab es eher so einen Run auf diese Stelle oder war es eher so, wie es ja auch manchmal ist, immer wieder, dass zwar alle wissen, ja, in der akademischen Selbstverwaltung ist es so, dass alle doch Verantwortung übernehmen und das sind so rotierende, rollierende Ämter und oftmals sind Leute ganz froh, wenn es sie gerade nicht trifft. So, wie war das bei euch? Weißt du das oder weißt du das gar
also
nicht?
Also genau kann ich das nicht sagen, denn das war auch ein wichtiger Punkt, dass Peter Benz, der Präsident, gesagt hat, er behandelt das vertraulich. Was er aber gesagt hat, ist, dass es auf jeden der Posten mehrere Bewerbungen gab. Also es gab auf jeden Fall eine Auswahl, das ist gut für mich. Und also wenn ich es richtig abschätze, dann waren es, glaube ich, ungefähr 3 bis 4 Bewerbungen pro Stelle, die es gab. Also es waren jetzt nicht keine. Wir sind, wie gesagt, ja auch eine kleine Uni. Da ist es auch nicht so, dass es eigentlich so vorher, naja, ich glaube, es gibt schon natürlich Menschen, die sagen, oh ja, wir müssen hier jemanden platzieren oder so, aber es ist nicht so ganz krass eingeteilt in irgendwelche Gruppen, die sich dann da gegenseitig irgendwie bekämpfen oder sowas. Das haben wir hier nicht, sondern das ist schon noch ja, wir kennen uns ja eigentlich alle. Das ist der Vorteil. Die Wege sind kurz in Weimar und das ist schön. Es ist manchmal auch anstrengend, aber es hilft auf jeden Fall, auch in solchen Prozessen miteinander im Gespräch zu bleiben und zu gucken, okay, passt das oder nicht. Und das war auch bei mir so, das war ehrlich gesagt auch total schön, weil es aus verschiedenen Richtungen Menschen gab, die dann gesagt haben, ich finde übrigens, du solltest dich bewerben. Und das war totale Wertschätzung schon. Also ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich tatsächlich diesen Job bekomme und fand aber schon den Prozess bis dahin total gut. Also sehr, einfach sehr wertschätzend insgesamt.
Ja, wunderbar. Manchmal ist das so, wenn man sich bewirbt, dann braucht man eine Agenda. Also man sagt, okay, Leute, wenn ihr mich wählt, wenn ich den Job bekomme, dann sind meine Pläne dies und das. Hattest du so etwas auch? Hattest du eine Agenda?
Ja, tatsächlich ist das auch so, dass ja der Senat wählt die das neue Präsidium und es gibt auch so eine Vorstellung und dafür hatte ich auch ein paar Dinge aufgeschrieben, die mir wichtig waren. Interessant war eigentlich, dass ich, wenn ich da heute drüber nachdenke, das ist eine interessante Frage tatsächlich, dann merke ich, dass da einige Aspekte mir damals sehr wichtig erschienen, die in diesem letzten Jahr, das ist jetzt, ja, da Dreivierteljahr ist es jetzt her, gar nicht mehr so prominent waren. Also was in Weimar zum Beispiel viel wichtiger geworden ist, ist eben diese Frage, wie gehen wir mit den demokratischen Zweifeln unserer Mitmenschen um? Wie können wir die Akzeptanz der Wissenschaft stärken? Das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, während ich damals das, glaube ich, noch nicht so stark auf dem Schirm hatte, sondern sehr viel mehr eben in die Richtung gegangen bin, wie können wir diesen Austausch mit der Gesellschaft stärken? Was brauchen wir dafür? Was sind da Akteure? Was sind auch Zielgruppen? Was sind Inhalte, die wir weitergeben wollen und können? Auch so die Frage der Governance. Was ist mir eigentlich wichtig? Nach welchen Werten oder Maßstäben möchte ich mich richten? Wie wollen wir miteinander arbeiten? Das war auch ein ganz wichtiges Thema oder das ist bei uns ein wichtiges Thema, so dass wer ist eigentlich die Bauhaus-Universität? Was ist das? Auch die Frage, die eben ja schon aufgeworfen wurde. Welche Rolle spielt das Bauhaus heute noch für uns? Und auch das sind eben Themen, über die ich damals schon nachgedacht habe und die immer noch relevant sind. Und mit Blick auf die Nachhaltigkeit, da wusste ich noch nicht so genau, wo kann es da hingehen? Das hat sich tatsächlich dann in den Wochen danach konkretisiert. Also nachdem ich gewählt worden bin, habe ich eigentlich mit sehr vielen Menschen gesprochen, die in den Feldern, für die ich zuständig war, aktiv waren. Und daraus hat sich dann auch so die Agenda noch weiterentwickelt. Also zum Beispiel dieses Ziel zu sagen, wir wollen nachhaltig sein, das hat sich zusammen auch mit dem dann neu geformten Team Nachhaltigkeit gebildet, bestehend aus dem Klimaschutzbeauftragten, dem Umweltbeauftragten, der neu gegründeten Stabsstelle für nachhaltige Entwicklung und mir. Und wir haben dann gemeinsam überlegt, wo wollen wir eigentlich hin? Was sind eigentlich Dinge, die uns wichtig sind, auch die machbar sind tatsächlich? Wen brauchen wir dafür? Und ja, so hat sich das dann noch weiter konkretisiert tatsächlich.
Das klingt für mich nach so einer echten Aufbauarbeit. Jetzt hast du gerade schon ein paar Strukturen oder Funktionsrollen angesprochen. Lass uns das doch gerne nochmal zusammentragen. Also es gibt für dieses Thema dich, die Vizepräsidentin für gesellschaftliche Transformation und Transfer. Ist das die korrekte Bezeichnung?
Nee, nur für gesellschaftliche Transformation.
Und das Thema Transfer ist dann da drin enthalten und ein sehr wichtiges. Welche Strukturen für, ich fasse das jetzt mal zusammen, also dieses Feld Nachhaltigkeit, Transformation habt ihr noch geschaffen oder vielleicht auch schon länger? Also welche Strukturen hat die Bauhaus-Uni da gewählt?
Also, ich glaube, wichtig ist noch zu sagen, dass natürlich nicht, dass wir da überhaupt gar nicht bei Null angefangen haben, sondern dass es schon ganz lange verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit verankert waren an der Uni. Das gilt vor allem für die Forschung, also gerade in der Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften gibt es schon sehr lange Kollegen, vor allem Kollegen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, zum Beispiel mit Blick auf Abfallwirtschaft und Abwasserrecycling. Und diese Themenfelder werden sehr intensiv mit Forschungsprojekten und auch in der Lehre bespielt, schon seit, ich weiß gar nicht wie viele, aber mindestens mal 10 Jahre. Wahrscheinlich würden die Kollegen sagen, nein, mit noch viel länger. Das ist das eine. Das heißt, das gab es schon und es gab auch schon andere Bestrebungen. Wir haben einen Antrag gestellt im Programm Neues Europäisches Bauhaus. Und auch da wurde schon die Nachhaltigkeit als eines der zentralen Themen der Bauhaus-Universität gefasst und fokussiert. Und darauf konnten wir aufbauen. Das war dann tatsächlich auch die Brücke für den ersten richtigen Akt sozusagen, nämlich die Stabsstelle für nachhaltige Entwicklung einzurichten. Das ist meine Kollegin Tonja Schmitz, die das mit viel Engagement macht, die auch eine studierte Umweltingenieurin ist. Und wir haben dann zusammen überlegt, wie können wir jetzt tatsächlich die verschiedenen Dimensionen, also Forschung, Lehre, Transfer, Governance, Bau und Betrieb, wie können wir das bespielen? Und dann haben wir uns eben noch Unterstützung geholt vom Klimaschutzbeauftragten. Das ist ein Professor, der dieses Amt quasi innehat, und noch dem Umweltbeauftragten, der insbesondere für das Feld Bau und Betrieb zuständig ist. Und wir bilden jetzt das Team Nachhaltigkeit, treffen uns regelmäßig und überlegen eben, wo können wir wie tätig werden. Und das Schöne ist, dass dieses Ziel dann auch noch Rückenwind bekommen hat, weil aus der Universität heraus tatsächlich es die Initiative gab, dass alle budgetierten Bereiche, also quasi alle, 1% ihres Budgets für Nachhaltigkeit einsetzen. Wir haben das quasi als Auftrag mitgenommen. Der Senat war sehr wohlwollend und das Team Nachhaltigkeit hat dann in enger Zusammenarbeit mit dem Kanzler einen Prozess entwickelt, um das umzusetzen. Und auch noch einen draufgesetzt, auch eine Initiative des Kanzlers zu sagen, ja, und wir können vielleicht das auch nehmen als Eigenleistung, um dann noch mehr Gelder zu beantragen, um tatsächlich diesen Betrag noch aufzustocken und unseren CO2-Fußabdruck noch weiter zu verkleinern. Ja, das ist eine sehr konkrete Initiative, wo jetzt gerade Tonja Schmitz sehr aktiv dran arbeitet. Und natürlich gibt es aber auch diese ganzen anderen Aspekte, die für uns noch eine wichtige Rolle spielen. Also zu gucken, wie können wir Nachhaltigkeit im Curriculum verankern. Da waren auch die Kollegen schon fleißig, schon auch vor meiner Amtszeit. Und das versuchen wir jetzt auszubauen, natürlich in Zusammenarbeit mit dem Vizepräsidentin für Lehre und Lernen. Und in der Forschung mit dem anderen Vizepräsidenten eben zu gucken, was können wir bewirken, was wollen wir bewirken und was braucht es dafür. Ja, das sind so einige Schlagworte.
Ich komm so schnell gar nicht hinterher. Was ich total spannend fände, gleich darüber zu sprechen, diese 1% des Budgets für Nachhaltigkeit, da fände ich ganz interessant, über konkrete Beispiele zu sprechen. Vielleicht ist eins schon so weit gediehen, dass du uns erzählen kannst, was ganz genau wurde mit, was ist das, was wurde da mit dem Geld gemacht, oder was ist anders mit durch dieses Geld geworden. Ich habe noch eine Rückfrage, ich bin noch bei den Strukturen. Die Stabsstelle für nachhaltige Entwicklung, ist die dir unterstellt oder wie habt ihr das gelöst, administrativ, organisatorisch?
Die ist mir direkt unterstellt. Mhm. Also die Stelle gab es eben schon, denn das war die neue europäische Bauhausstelle, noch nicht so lange, aber das passte inhaltlich ganz gut, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen natürlich auch aufpassen, wir können nicht zu viele Ressourcen einsetzen, die wir der Wissenschaft sozusagen wegnehmen würden. Und da passte das ganz gut, dass diese Stelle mir zugeordnet wurde. Ich habe auch noch einen Aspekt vergessen, fällt mir gerade auf. Und zwar sind es die Studierenden, denn die sind ja auch ein wichtiger Akteur in diesem Kontext. Und ich kann mich gut erinnern, als wir uns kennengelernt haben, ne, bei der Tagung war das auch ein wichtiges Thema und das habe ich natürlich auch mitgenommen nach Weimar. Und wir haben verschiedene Mitgliedschaften mittlerweile dann auch ins Werk gesetzt von der Uni, aber vor allem eben auch mit dem Zukunftsforum Klimafreundliche Hochschulen. Da sind wir Mitglied und das ist unser Weg jetzt, das Know-how der Studierenden einzubinden. Das habe ich eben noch vergessen. Das finde ich tatsächlich ziemlich wichtig. Genau, aber du hattest eigentlich noch eine Frage gestellt. Das habe ich.
Ja, genau, die stelle ich gleich auch. Und eine meiner Thesen oder Beobachtungen ist, dass die Studierenden so große Treibende sind für dieses ganze Thema Nachhaltigkeit. Und ich bin total fest davon überzeugt, dass die Hochschulen heute nicht so weit wären bei diesem Thema und dass es nicht so sehr auf der Agenda wäre, wenn nicht die Studierenden, ich denke jetzt gerade ans Netzwerk N, an die Green Office Initiative, wenn die das nicht so gut vorangetrieben hätten. Also immer so ein, mache ich gerne so ein Shoutout. Hallo an alle
engagierten Studierenden. Ja, finde ich, und das würde ich voll unterstützen tatsächlich, denn der erste wirklich fast schon ein krasser Berührungspunkt war, als unsere Studierenden vor einigen Jahren, da war ich noch Senatorin, eben gefordert haben, dass auch wir den Klimanotstand erklären sollten. Und daraus, das haben wir nicht gemacht, aber wir haben das als Senat damals als Auftrag genommen, an diesem Thema zu arbeiten. Und da ist schon deutlich was draus erwachsen. Es gab dann eine Klima-AG und einen Umweltbericht und all das haben wir eben heute noch. Also die Klima-AG nicht mehr, weil wir jetzt eine andere Struktur haben, aber das war sehr wichtig und deswegen, finde ich, hast du da völlig recht. Also den Beitrag der Studierenden sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen.
Und das ist die elegante Überleitung zum Beitrag des Geldes, nenne ich das jetzt mal. Das war meine Frage, die du eben im Kopf hattest. Dieses 1% des Budgets, also habt ihr das richtig festgeschrieben, so mit Senatsbeschluss, dass das so sein wird? Du nickst?
Ja, genau. Also wir haben noch keinen Beschluss, weil, wie der Kanzler immer sagt, der Kanzler, Borsten Rizzi, das Ganze wird mit dem Wirtschaftsplan beschlossen. Also da steht es drin. Das heißt, es steht jetzt in der Excel-Tabelle, gibt eine Zeile, wo drin steht, 1%. Für das Klima heißt es jetzt tatsächlich, denn wir haben dann, als wir versucht haben, das genau klar zu fassen, worum geht's, was man ja immer machen muss in der Verwaltung, auch ein Lernprozess, gemerkt, okay, wir müssen es sehr genau definieren, worum geht es, was wollten die Initiatoren, was hat auch der Senat reingegeben. Und das heißt jetzt ganz konkret, wir setzen das 1% ein zur Verbesserung, zur sichtbaren Verbesserung der Umweltleistung im Feld Bau und Betrieb. Das ist deshalb, ich differenziere das gerne, weil wir natürlich Nachhaltigkeit auch in verschiedene Dimensionen denken, also ökonomisch, ökologisch und sozial mindestens. Und hier, wir können damit aber nicht die ganze Uni nachhaltig machen. Dafür ist es tatsächlich dann auch wieder nicht genug Geld. Es ist zwar toll, es ist ein tolles Zeichen, aber es ist doch nicht so viel, dass wir jetzt hier plötzlich alles lösen können, was sowieso schwierig ist. Deswegen ist das ein bisschen klarer definiert und daraus folgt dann auch, dass wir, arbeiten wir an diesen Prozessen eben zu gucken, was kann das eigentlich sein, dass wir schauen, welche Projekte können das sein. Und ein Beispiel dafür ist, bei Umbauten, die sowieso stattfinden, vielleicht noch dafür zu sorgen, dass es dann noch eine CO2-senkende Baumaßnahme werden kann. Also wenn es zum Beispiel so ist, dass in einem Gebäude die Fenster ersetzt werden müssen, die Heizung bleibt aber drin, dann können wir vielleicht sagen, gut, wir können mit dem Geld ein anderes Heizungssystem installieren. Das ist dann, das merkt man schon, wenn man es nur beschreibt, das ist gar nicht so trivial, wenn man gucken muss, was ist denn eigentlich klimafreundlicher als das, was schon da ist, was würde das kosten, könnte da eine Wärmepumpe rein, um es mal so zu sagen. Und das ist tatsächlich was, wo es gut ist, dass wir dieses Team haben, denn die verschiedenen Kompetenzen werden da gebraucht und manchmal passieren die Dinge auch nur einfach so, weil wir nachfragen, dann müssen wir gar kein Geld in die Hand nehmen. Das ist jetzt tatsächlich jüngst passiert, genau mit dem Fall, den ich gerade geschildert habe, dass dann da die Wärmepumpe plötzlich doch hinkam. Aber ein ganz konkretes Ding ist, dass wir zum Beispiel über Verschattung unserer Bibliothek nachdenken, die ein tolles Gebäude ist, aber nicht mit Blick darauf gebaut wurde, dass die Temperaturen hinter Glasscheiben doch sehr hoch steigen. Und dann geht es zum Beispiel darum zu sagen, okay, wie können wir das so verschatten, dass das, dass es nicht so heiß wird da drin und nicht so viel gekühlt werden muss. Und das ist was, wo wir jetzt gerade dran arbeiten, zu gucken, wie macht man das am besten, und was würde das kosten? Und in dieser, also von diesen Beispielen, da sammeln wir gerade. Und das kann auch, also die Idee ist auch, dass wir auch einen partizipativen Prozess draus machen. Also gerade meine Kollegen arbeiten gerade dran, ein digitales Partizipationstool zu entwickeln, wo Ideen eingespeist werden können, wie man diese Verbesserung der Umweltleistung durchführen könnte. Und wer auch immer, ne, von Studierenden über Mitarbeiter bis Verwaltungskolleginnen, die können dann tatsächlich da ihre Ideen einspeisen. Und wir prüfen das dann und machen eine Liste, bilanzieren das und dann wird das entschieden, was davon umgesetzt werden kann. Das ist im Moment so der Prozess, den das gehen wird.
Vielen Dank für diese Schilderung. Für mich ist so ein Wert oder ein großer Nutzen, den ich mit diesem Podcast erzeugen möchte, genau das, also das zu beschreiben, welche Ideen gibt es an den ganz unterschiedlichen Hochschulen, wer macht was, wer hat welche Idee und um dann andere natürlich zu inspirieren, Ähnliches zu gehen oder eigene tolle Ideen zu entwickeln. Und sag mal so im Bereich Medien, also wir haben jetzt ja 1% für sichtbare Klimaschutz oder für sichtbare Veränderungen so im Bereich Bau gehört. Und fällt dir als Frau vom Fach ein Beispiel ein, zum Beispiel, also was die Fakultät für Medien umsetzen könnte von diesem 1%? Ist da schon etwas im Gespräch?
Das ist eine gute Frage. Also die Fakultät Medien, die zieht gerade um. Die sind gerade an einem sogenannten Interimscampus, ziemlich weit weg für Weimarer Verhältnisse. Man muss ungefähr 20 Minuten Fahrrad fahren, bis man da ist. Quasi in Erfurt so gefühlt. Die kommen aber wieder zurück. Im August ziehen die wieder um. Das heißt, bei denen ist tatsächlich diese bauliche Frage, die liegt gerade gar nicht in unserer Hand, zumal die Immobilien, die sie ziehen, auch gar nicht dem Land gehört, sondern einer anderen Institution. Also es ist ein bisschen, ist auch mal nur eine rechtliche Frage. Es ist sowieso bei uns so ein Thema auch. Denkmalschutz ist ein ganz, ganz großes Thema. Ich habe es schon gesagt, ich sitze hier in so einem Gebäude, was unter UNESCO-Weltkulturerbe ist. Und da ist es zum Beispiel nicht so easy, eine Photovoltaik aufs Dach zu packen. Also was im Speziellen die Fakultät Medien angeht, könnte ich das gerade gar nicht so genau sagen, was bei denen an Möglichkeiten besteht. Da müsste ich meine Kollegen fragen, ob die da was auf der Liste schon haben, tatsächlich. Mhm. Wobei wir das auch interessant ist, dass du das so fragst, ne, nach Fakultäten, weil wir das immer so, wir gucken, wenn wir über diese Themen sprechen, so gar nicht nach Fakultätssachen, sondern wir gucken sehr aus der übergeordneten universitären Perspektive. Also wir reden dann auch oft über die Adressen. Also er hat ja bei uns immer so Kürzel, habe ich schon gesagt, ne, M18, Marienstraße 18. Und wir haben hier ein Gebäude zum Beispiel auf dem Campus, wo das auch so ist. Das ist das Campus Office. Also ja, so eine Anlaufstelle für Studierende mit ihren diversen Anliegen. Und die kriegen zum Beispiel, das ist die vorgesehene Maßnahme, ein neue Fenster. Und wir würden gerne die Maßnahme aufnehmen, dass da noch die Fassade gedämmt wird. Und gleichzeitig würden wir, das ist so ein bisschen, müssen wir mal gucken, ich hoffe, es hört keiner, aber wir hätten auch gerne, dass da noch ein Aufzug angebaut wird. Würde dann doch zur sozialen Nachhaltigkeit auch beitragen, weil das, den gibt es da im Moment nicht und das erzeugt ein paar Probleme. Also Barrierefreiheit wäre auch schön. Aber das ist so eine, das sind dann so die Projekte, über die wir sprechen. Also tatsächlich eher immer über die Gebäude, in dem Fall jetzt bei der 1%-Regelung, als über die Fakultäten. Ich das eine interessante Perspektive finde, müssen wir darüber nachdenken, ob es da Unterschiede gibt. Das weiß ich gar nicht.
Vielen Dank für diese Klarstellung. Tatsächlich hatte ich das erst anders verstanden. Dass, also ich habe jetzt verstanden, dass es um, ja, es geht bei diesem 1% für eben um Gebäude, um Baumaßnahmen, um bauliche Maßnahmen. Das hatte ich anders verstanden. Deswegen dachte ich, ah, wenn mich das natürlich auch sehr interessiert als Kommunikationswissenschaftlerin, was können denn die Medien mit so einem Geld, was können die denn da machen? Und das könnte ja auch ein Schwenker sein. Also ich habe hier noch verschiedene Stichworte, ich habe allerdings auch die Uhr im Blick. Also ich möchte unbedingt noch darüber sprechen, was ihr im Bereich Curriculum und Nachhaltigkeit und Transformation plant. Und vom Anfang hatte ich mir noch aufgeschrieben, die Frage, die Bauingenieurin, das Bauingenieurwesen hat sich jetzt umgenannt, hast du uns erzählt. Seit wenigen Tagen heißen die anders. Was hat die denn umgetrieben? Warum haben die das nicht gemacht? Bauingenieurwesen hört sich doch super an. Warum haben die den alten Namen nicht behalten?
Ja, ich kann ja mal damit anfangen und dann noch was über das Curriculum sagen. Vielleicht, das hängt auch in gewisser Weise natürlich auch zusammen. Ja, die Fakultät Bauingenieurwesen, die hat eben eine starke Profilierung vorgenommen, habe ich das Gefühl, und ist daran, das noch weiter zu treiben, Richtung Umweltingenieurwissenschaften. Also das klassische Bauingenieurwesen, das hat bei denen durch ihre Forschung einfach eine Wendung genommen. Also hin dazu, dass einfach diese Themen immer wichtiger wurden. Das liegt natürlich auch daran, dass der Bausektor bekanntermaßen ja einer der Hauptemittenten von CO2 ist und dass die Suche nach Lösungen, wie man dieses Problem bewältigen kann, dass die das in ihrer täglichen Arbeit versuchen zu beantworten. Und daraus hat sich das, glaube ich, so entwickelt, dass sie gesagt haben, ja, wir sind da eigentlich ein gutes Stück voraus. Wir können als Fakultät Bauingenieurwesen, ich weiß schon nicht mehr, wie es heißt, Bauingenieurwesen hieß es ja früher, können wir sagen, ja, wir haben da ein Profil und wir können das auch nach außen sichtbar machen. Und das ist Ihnen, glaube ich, deshalb auch wichtig, um Studierenden auch zu zeigen, wo geht es eigentlich hin, was wollen wir. Und das steht dann wieder in einem engen Zusammenhang tatsächlich mit der Frage des Curriculums, denn auch da sind die Bauingenieure vorne mit dabei, tatsächlich zu gucken, wie können wir in den grundständigen Studiengängen, aber auch in der Weiterbildung auch übrigens, wie können wir das Wissen, das wir da haben, wieder zurückspielen in die Praxis, wie können wir uns da weiterentwickeln. Mir hat auch gerade letzte Woche eben bei dem Festakt ein Kollege erzählt von einem Vertiefungsstudiengang, den sie machen, wo es auch wieder um Nachhaltigkeit gehen wird im Bauwesen, also dann immer mit spezifischen Aspekten, was eben aus den jeweiligen Disziplinen oder Bereichen kommt, die sie da bespielen. Und da ist es auch so, dass wir teilgenommen haben an einer Ausschreibung zusammen mit anderen thüringischen Hochschulen und da auch die Förderung bekommen haben, tatsächlich Module zu entwickeln, um Nachhaltigkeit in der Lehre und gerade in den Ingenieurwissenschaften zu verankern. Und das wiederum wollen wir gerne, oder sehen wir hier, da ist dann eben eher mein Kollege zuständig, aber ich so ein bisschen, sehen wir in dem Kontext Bildung für nachhaltige Entwicklung und dem sogenannten SDG-Campus, an dem auch die Kollegen eifrig mitarbeiten und dafür Module entwickeln. Und das ist, ich glaube, das ist so ein ganz zentraler Teil, das tatsächlich weiterzudenken und zu schauen, wo geht es dahin. Wir diskutieren das allerdings auch immer, was ist eigentlich der richtige Weg? Also wollen wir eigene Studiengänge haben? Da sind wir, glaube ich, eher nicht so, das geht im Moment nicht so in die Richtung, außer bei den Bauingenieuren, sondern es geht eigentlich darum, Future Skills zu vermitteln. Also zu gucken, wie können wir ein Bewusstsein für diese Fragestellung und gerade auch nicht nur Nachhaltigkeit im engeren Sinne, sondern Transformationswissen, wie können wir das verankern in den Curricula für alle oder auch vermitteln. Vielleicht, es ist ja immer ein Prozess, also bis es im Curriculum drin ist, müssen wir dann gucken, aber dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass wir die Strukturen haben, Menschen, die das auch vermitteln können, wie können wir unsere eigenen Mitarbeiter zum Beispiel auch überhaupt damit ausstatten, daran arbeiten wir jetzt. Und das ist tatsächlich auch was, was wir in den Strukturenentwicklungsplan, den wir gerade erarbeiten, so wie viele andere Hochschulen, wo das auch eine Rolle spielt, zu sagen, ja, wir brauchen Transformationswissen mit auch, ne, in Klammern immer, Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle. Und wie können wir das weiter verankern und den Studierenden und auch den MitarbeiterInnen vermitteln?
Und wie stehst du oder wie steht ihr in Weimar dazu, zu dieser Frage, verpflichtend im Curriculum oder sind das freiwillige Angebote? Das streift jetzt sicherlich auch wieder das Ressort deines Kollegen, der für Forschung zuständig ist. Gleichwohl, vielleicht kannst du uns berichten, wie nimmst du die Diskussion wahr? Gibt es da eine Tendenz in Weimar?
Ja, das ist tatsächlich, also wir haben als Team Nachhaltigkeit da so ein bisschen eine Position entwickelt, die wir einnehmen, wo wir sagen, okay, wir verknüpfen das noch mit einem anderen Projekt. Wir haben die Vorstellung, dass wir gerne in allen vier Fakultäten eine Dozentur einrichten würden, also eine unbefristete MitarbeiterInnenstelle, die diesen Schwerpunkt hat, jeweils für das Fach, und dass diese vier aber vernetzt sind und gleichzeitig eben mit der Stabsstelle für nachhaltige Entwicklung zusammenarbeiten und dass wir es damit schaffen, so ein Grundfundus quasi an Nachhaltigkeits-Know-how an der Uni zu haben, das dann über diese Personen in die Lehre hineingetragen werden kann. Ob es muss, da bin ich tatsächlich immer so ein bisschen, hin und her gerissen, denn ich finde schon, dass es tatsächlich, bei vielen ist das ja auch schon so, dass das einfach die Grundlage ist. Also ich komme ja aus der Architektur und da ist das eigentlich nicht wegzudenken. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der hier seine These schreibt, der nicht das Wort Nachhaltigkeit in den Mund nimmt dabei, weil allen bewusst ist, was die Herausforderung ist. Trotzdem ist es manchmal so, dass das Verständnis, was steckt eigentlich dahinter und wie können wir das anwenden, das könnte durchaus noch gestärkt werden. Und das war eben auch so ein bisschen unsere Idee, dass wir mit diesen Stellen es schaffen könnten, dieses Wissen weiterzugeben. Vielleicht diejenigen, die sich da jetzt nicht so berufen fühlen, das zu vermitteln, auch jemanden an die Seite zu stellen, zu sagen, du kannst einfach mit ihm zusammen, den kannst du in dein Seminar holen und der kann mit den Studierenden dazu arbeiten oder das reflektieren. Und tatsächlich gibt es eben auch schon zwei Stellen, also das heißt, es würden eigentlich nur zwei fehlen. Wir arbeiten da dran oder sagen wir so, wir haben da eine Vorstellung von, aber natürlich liegt das in dem Fall im Ermessen der Fakultäten. Das heißt, die entscheiden, wie sie ihre Personalpolitik machen. Und da können wir nicht reinreden, wir können nur sagen, wie wir uns das wünschen würden. Genau, das ist im Moment so die Vorgehensweise, die wir uns da überlegt haben.
Ja, wie gut, dass wir darüber auch nochmal gesprochen haben, über diese spannende Idee. Und ich dachte gerade, das ist ja vielleicht auch etwas, was dann diese besondere Uni, die Bauhaus-Uni, auszeichnet oder kennzeichnet. Alle vier Fakultäten könnte ich mir jetzt vorstellen, in meiner Außensicht, dass da sowas wie Veränderung, Wandel, Transformation, Anpassung an gesellschaftliche Erfordernisse ein Stück weit verankert ist, wie du schon sagst, in der grundsätzlichen Idee, wie diese Fachkulturen zu verstehen sind. Was ich oft erlebe, ist bei dieser Frage, kommen Inhalte zu Nachhaltigkeit und Transformation ins Curriculum? Da muss ja was weg. Was anderes muss dann ja weg. Und das sind oft schmerzliche Diskussionen und Prozesse, weil natürlich niemand zu Recht sagt, ja, also das, was ich da jetzt lehre seit 20 Jahren, ach eigentlich, brauchen wir das nicht mehr. Und das finde ich jetzt gerade sehr interessant, dass ich, wenn ich dir zuhöre, klingt es so, wie wenn es vielleicht etwas Zögern an der einen oder anderen Stelle gibt, dann nicht, weil nicht alle sehen, das sind wichtige Inhalte, sondern weil noch nicht alle ganz genau wissen, wie packt man das an und sich nicht alle sicher sind, ob sie das Know-how schon haben und ihr an dieser Stelle überlegt, wie ihr da unterstützen könnt.
Genau, also so nehme ich das tatsächlich auch wahr, so genau wie du es beschrieben hast. Das ist, also ich fand schon, gerade bei der 1%-Regelung war das durchaus überraschend. Es gab fast keine negativen Stimmen dazu. Und das ist ja schon bemerkenswert. Ja? Also wenn eine ganze Universität eigentlich sagt, ja, wir geben Geld ab von dem, was wir haben, und zwar alle das fand ich schon wirklich ein sehr starkes Signal. Und da war ich auch, dachte ich, ja, es ist schon cool. Also es ist einfach, manchmal freut man sich ja, dass man in so einer tollen Uni ist. Natürlich, es gab schon so, ne, aber es war wirklich sehr zurückhaltende Kritik, die da geäußert wurde. Und die große Mehrheit hat gesagt, sie sehen die Notwendigkeit und sie finden das ein gutes Signal, wenn wir das machen. Und das, ja, das war schon großartig. Ja, und das, genau, also wenn man das so sieht, ich glaube, da sind wir tatsächlich, suchen wir nur nach den, nur in Anführungsstrichen, nach den Wegen, das hinzukriegen. Ich hoffe, das bleibt so, denn natürlich die Sparzwänge werden uns alle hier nicht umgehen und wir müssen dann da auch mit leben. Aber bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus.
Langsam und leider sicher nähern wir uns dem Ende unserer Podcast-Zeit. Du hast jetzt schon, also wir haben jetzt schon über Erfolge, wir haben sowieso, habe ich das Gefühl, die ganze Zeit hier heute Erfolge gesammelt und ja. Jetzt hast du auch nochmal einen großen Erfolg mit diesem 1%-Projekt und dem starken hochschulweiten Signal betont. Du hast auch schon eine mögliche Klippe genannt. Ja, klar, Finanzierungsproblematiken sind sicherlich immer relevant. Fällt dir noch eine weitere Herausforderung, Klippe ein auf dem Weg zur Transformation der Bauhaus-Uni, zu einer noch nachhaltigeren Uni?
Ja, also tatsächlich mit Blick auf die Nachhaltigkeit, da ist das eine Schwierigkeit des Moment tatsächlich der soziale Aspekt, finde ich, zu gucken, wie können wir da auch erstens ein Commitment kriegen und das auch umsetzen. Als Mitarbeiterin bewegt mich das natürlich auch gerade mit Blick auf die befristet beschäftigten Kolleginnen und die Frage, wie geht es da eigentlich weiter? Das ist manchmal etwas, wo ich denke, okay, da ist schon noch eine Baustelle aus meiner Sicht, die zwar nicht direkt auch in mein Ressort fällt, vielleicht Gott sei Dank, aber das finde ich, ist schon noch was, wo ich Hoffnung habe, dass es besser wird. Und ein Punkt ist auch tatsächlich, wo ich auch noch nicht genau weiß, wie wir das lösen, das ist die Schwierigkeit, Internationalität und die Verringerung des CO2-Abdrucks bei Forschenden hinzubekommen. Also wie schafft man das eigentlich, wenn man sagt, ja, es ist einfach wichtig, dass man in den Austausch tritt, dass man mit internationalen KooperationspartnerInnen kooperiert, wo man eben nicht mit dem Zug hinfahren kann. Da haben wir schon eine Regelung, aber es ist einfach bei vielen ganz wichtig, dass sie da tatsächlich hinfliegen, weil es einfach zu weit ist. Und da das wissen wir auch noch nicht so genau. Wir überlegen jetzt, okay, kann man das irgendwie tracken und sozusagen implizit darauf hinweisen oder brauchen wir nicht eine freiwillige, sondern irgendwie eine richtige, verbindliche Lösung dafür. Daran arbeiten wir gerade. Das sind noch so Sachen, wo ich noch nicht genau weiß, wie wir das tatsächlich schaffen. Und das ist auch ein anderes Thema, ist zum Beispiel, wie wir, wenn wir selber willens sind, wie können wir das in Einklang bringen mit Landes- oder Bundesregelungen, wenn es zum Beispiel um sowas wie die Beschaffungsrichtlinie geht. Dies gibt auch ein sehr konkretes Thema, wo es schön wäre, wenn man neben ökonomischen Aspekten, die ja durchaus wichtig sind, ist ja Steuergeld, aber auch schafft, vielleicht noch ethische Aspekte einzuführen und oder zu gucken, okay, vielleicht können wir auch trotzdem 3 Bleistifte im Weimarer Bastelladen kaufen und müssen das nicht über große Versandhändler bestellen, weil wir dann da irgendwie 30 Cent sparen oder sowas. Also das ist jetzt zugespitzt, aber das sind tatsächlich auch noch Fragen, die wir noch, wo wir dran arbeiten.
Ja. Ja. Und eine kurze Nachfrage. Du sagtest eben unter dem Stichwort internationale Reisen und Stichwort Zugverbindung, da hättet ihr eine Regelung gefunden. Vielleicht magst du da noch kurz was zu sagen. Und ich dachte auch, dass, also wenn ich da richtig informiert bin, habt ihr ja in Weimar einen wesentlich höheren Anteil auch internationaler Studierender als so im Bundesdurchschnitt. Ich glaube, der liegt bei fast 30%, was ja schon zeigt, dass das Thema Internationalität auch wichtig ist. Also das werden, klar, es werden viele Incomings sein, also die aus dem Ausland hereinkommen. Und oft ist das ja keine Einbahnstraße, sondern das Thema internationale Zusammenarbeit, Kooperation ist eben auch ein großes Und wahrscheinlich gibt es dann auch viel Bedarf an internationalen Reisen.
Ja, tatsächlich. Das ist auch, das ist eine Krux und das ist auch im Präsidium ein Thema. Als ich das nun mal ganz vorsichtig angeteasert habe, hat mein Kollege für Forschung gesagt, also auf gar keinen Fall können wir das irgendwie begrenzen. Das ist super wichtig, dass wir da weiter reisen können, um unsere KooperationspartnerInnen zu treffen. Wir haben eine Regelung, die besagt, dass man unter 1000 Kilometer mit dem Zug fahren muss. Und wenn man das nicht macht, dann muss man das begründen. Die Frage ist, was passiert, wenn man das nicht macht? Ich glaube, es gibt im Moment keine Sanktionen sozusagen dazu. Und natürlich kann ich auch verstehen, ne? Wenn ich mir das angucke, bei manchen Kollegen ist es dann auch schwierig, das umzusetzen. Wir sind natürlich in Weimar mitten in Europa, das ist ganz praktisch. Und wir sind auch gar nicht so schlecht angeschlossen, aber für manche Dinge passt das tatsächlich einfach nicht so gut. Und wir haben jetzt erstmal tatsächlich ganz gerade, letzte Woche hat es der Umweltbeauftragte Stephen McNally nochmal beschrieben, zu gucken, wie ist es eigentlich, also wird es begründet und wie wird es begründet, und wir überlegen jetzt eben, wie können wir das irgendwie hinkriegen, dass es ein Bewusstsein dafür gibt. Das ist ja immer das Erste, und dass die Menschen vielleicht bei ihren Planungen versuchen, das zu berücksichtigen, dass es nicht zu viel wird. Mhm. Es ist aber interessant, weil ich selber bin dann auch, ich bin sehr zögerlich, was Flugreisen angeht, natürlich. Aber auch ich fliege nächste Woche, um mir ein Forschungsprojekt anzugucken, nach reiflicher Überlegung tatsächlich. Aber ich finde, das gehört auch zur Transparenz dazu, das zu sagen. Lange überlegt und ein, wie ich finde, sehr wichtige Reise, die glaube ich, für das Projekt und für die Kooperation, die wir da haben mit den Universitäten, auch hoffe ich, viel Gutes bringen wird. Aber das ist dann auch der Moment, wo ich denke, ja, genau, also man muss es halt gut begründen können, warum man das macht. Dann kann man das machen und vielleicht muss man sich dann überlegen, was es für Ausgleichsmöglichkeiten gibt oder sowas in der Richtung.
Ja, und Transformation ist ein Prozess, und ich finde, das ist eine bemerkenswerte Entwicklung, dass es überhaupt dieses Bewusstsein gibt, und ich sehe es genau, wie du sagst. Also es ist schon ein Fortschritt, klarzumachen, dass es nicht selbstverständlich sein sollte, ja, sondern dass wir darüber nachdenken, was wir einsparen können. So, also ich finde, das ist eine Wahnsinnsentwicklung, die an vielen Hochschulen da jetzt vollzogen wurde. Magst du uns verraten, wo es hingeht, deine Reise? Das klang eben so spannend.
Nach Bangladesch tatsächlich. Der Professor Eckhard Kraft ist das. Der hat da ein Forschungsprojekt, der arbeitet auch schon sehr lange mit Kollegen vor Ort. Und da geht es auch um ein Projekt zum Plastikrecycling. Da sind verschiedene Universitäten beteiligt und auch regionale PartnerInnen. Also es ist sehr stark mit Transformation, auch mit gesellschaftlicher Transformation verbunden. Und ich bin sehr gespannt darauf. Wir werden uns dann Müllkippen angucken und verschiedene andere Recycling-Workshops und natürlich sehr viele Menschen treffen, die da beteiligt sind. Und ja, das wird, glaube ich, für mich nochmal eine sehr spannende Reise, auch in diesen Kulturkreis zu ziehen und zu gucken, wie gehen die damit mit dem Recycling an sich um, welche Rolle spielt das. Und ja, weil Eckhard Kraft da schon lange tätig war, übrigens auch wieder in einem interdisziplinären Projekt zusammen mit einer Künstlerin, die sich da auch mit auseinandergesetzt hat, freue ich mich tatsächlich auch, das zu sehen, weil ich das schon lange begleiten durfte in verschiedenen Funktionen. Und jetzt darf ich es mir mal angucken und dann hoffentlich auch mit meiner neuen Position da dafür sorgen, dass das weiter gut viel Kraft hat, dieses Projekt, und zu guten Ergebnissen kommt.
Ich habe eine abschließende Frage, die nochmal zurückgeht zu etwas, was du am Eingang unseres Podcasts gesagt hast, und zwar hast du diesen, wie ich finde, sehr interessanten Begriff der demokratischen Zweifel angeführt, der ja vermutlich nicht jetzt im Ausland, den du nicht im Ausland siehst, sondern in der Bevölkerung, so hier hierzulande. Und ihr habt euch ja als Präsidium da stark positioniert und habt euch entschieden, ein Signal zu setzen für eine demokratische und offene Gesellschaft. Magst du da abschließend noch kurz etwas zu sagen? Was habt ihr dann genau gemacht als Präsidium und wie kam es zu diesem Entschluss?
Mhm. Ja, wir sind in Thüringen. Thüringen ist quasi ein Paradebeispiel dafür, dass es hier eine doppelte Transformation gab oder gibt, eben nach der Wende 1989-90. Das hat viele Biografien sehr stark verändert. Dann kam noch das Bewusstsein über die Klimakrise dazu und die verschiedenen anderen Krisen, die wir alle auch miterlebt haben. Und das heißt, wir sind hier mitten eigentlich in einem wunderbaren Freistaat, in dem aber viele Menschen das Vertrauen tatsächlich in die Demokratie und auch in die Wissenschaft zunehmend verlieren. Das äußert sich auch in Wahlergebnissen, aber das merken wir auch tatsächlich in unseren Gesprächen mit Menschen überall im Land. Und da wollten wir ansetzen und sagen, okay, wir sind eine Universität, das heißt, wir sind parteipolitisch neutral, aber wir stehen ein für unsere Werte. Das heißt, wir setzen uns ein für die Demokratie. Und wir haben mitinitiiert tatsächlich sogar, das war allerdings auch Peter Benz, also nicht ich, schon vor einem Jahr etwa, die Initiative Weltoffenes Thüringen, die quasi eine Weimarer Initiative war und dann größer geworden ist und gesagt hat, ja, wir wollen eigentlich zeigen, dass es in Thüringen eine ganze Reihe von Menschen gibt, die eben für demokratische Werte einstellen, für Weltoffenheit, für Vielfalt. Und diese Initiative ist sehr stark gewachsen in den letzten Monaten auch. Und da versuchen wir mit unseren Mitteln als Universität, das ist uns sehr wichtig, wir haben einen Auftrag, betont der Kanzler auch immer, das ist Forschung, Lehre und Transfer. Und dass wir mit unseren Kompetenzen, unserem Wissen da aktiv werden, um für diese Werte einzustehen. Das heißt, wir haben auch vom Präsidium aus, fördern wir auch Projekte und ich koordiniere das so ein bisschen, das quasi Netzwerk, was daraus entstanden ist, dass wir zum Beispiel künstlerische Projekte haben, die sich mit den Mitteln der Fotografie, mit bestimmten Transformationsprozessen auseinandersetzen, mit SchülerInnen in den Kontakt kommen. Es gibt auch tatsächlich KollegInnen, die sich sozialwissenschaftlich mit dem Wahlverhalten in diesem Jahr auseinandersetzen und ganz viele verschiedene andere. Und das unterstützen wir nicht nur eben durch Geld, sondern auch, indem wir das nach außen transportieren und dafür einstehen für das, was uns da wichtig ist. Das ist so das, was wir in den letzten Monaten sehr intensiv auch gemacht haben. Das ist als ein thematischer Schwerpunkt für das Jahr 2024. Und wir versuchen tatsächlich an das anzuknüpfen, was es auch schon gab. Also es ist uns wichtig, dass es nicht nur ein Strohfeuer ist, sondern ein längerfristiges Engagement bleibt. Und ja, das ist tatsächlich, gehört für mich auch genau in diesen Bereich Transfer. Also wie können wir das, was wir an der Uni machen, zu den Menschen bringen und gleichzeitig wieder Impulse aufnehmen, was eigentlich den Menschen außerhalb der Universität in Thüringen insbesondere wichtig ist. Ja, und vielleicht noch einen Aspekt, was ich auch noch interessant finde. Für uns ist das, also gerade im Besonderen für mich, geht es immer um die Universität. Also es geht nicht darum, nur über Forschende zu sprechen oder über die Lehre, sondern wir gehören hier zusammen. Wir sind eine Gemeinschaft. Das heißt, wir stehen auch gemeinsam für diese Werte ein. Und wenn es KollegInnen gibt aus der Verwaltung, aus dem Gewährleistungsbereich, die sagen, ja, wir wollen da dabei sein, und das ist tatsächlich auch der Fall, dann finde ich das großartig. Und dann sollten sie das auch machen. Und deswegen haben wir den Fonds zum Beispiel auch geöffnet für alle Mitglieder der Universität. Ja.
Liebe Ulrike, ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort für unseren Podcast. Vielen, vielen Dank für dieses so spannende Gespräch.
Danke dir, liebe Ute. Das war sehr inspirierend und immer gut, nochmal drüber nachzudenken, was so passiert. Sehr, finde ich, erhellend für mich auch. Vielen Dank.